Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Deutschland steckt mitten in einer großen wirtschaftlichen Herausforderung. Wie wirkt sich das auf die Aktienmärkte aus? Wie wird sich die Inflation weiterentwickeln? Diese und weitere Fragen will ich mit dem Kapitalmarktstrategen und früheren André Costolani-Weggefährten Stefan Risse besprechen. Herr Risse, Corona-Krise, Energiekrise, Inflation, verliert Deutschland gerade seinen großen Wohlstand?
Da sind schon Gefahren da, ganz ohne Frage. Also die Corona-Krise hat alle anderen getroffen. Genauso, da würde ich sagen, verlieren wir nicht relativ gesehen zu anderen. Da haben eher die Chinesen momentan das Problem, weil sie mit dieser Zero-Covid-Politik vor die Wand fahren. Sonst ist in China ja alles besser in den letzten Jahren gewesen, sind die an uns vorbeigezogen. Da haben die, glaube ich, gegenüber der westlichen Welt einen großen Fehler gemacht, nicht zu impfen mit effektiven Impfstoffen. Aber dieses Thema Energiepreise spielt wirklich eine große Rolle für den Industriestandort Deutschland. Denn wenn Unternehmen hier nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können, weil die Gaspreise in den USA beispielsweise ein Sechstel betreiben, dann wird das zur Deindustrialisierung führen. Das ist schon so. Also da ist eine große Herausforderung da. Die ist aber im Grunde schon länger da. Wir haben durch die Globalisierung uns eben mit China einen ganz großen Wettbewerber geholt. Der war am Anfang sehr nützlich, weil viel eingekauft wurde beim deutschen Maschinenbau. Die deutschen Autos wollte man haben, die Chemie wollte man haben. Aber es ist eben erklärtes Ziel der Chinesen, in allen Technologiefeldern irgendwann führend und unabhängig zu werden von uns. Und dann sind sie im Zweifel eben günstiger, weil sie günstigere Löhne haben, weil sie keinen Fachkräftemangel haben, weil sie sehr, sehr viele gut ausgebildete Informatiker und Ingenieure haben. Also das bedroht schon ein bisschen unseren Wohlstand bei einem Optimismus, den ich immer gerne versprühe. Das muss man im Auge haben.
Also aber nur ein bisschen. Das heißt, das klingt schon noch hoffnungsvoll. Es ist nicht, es gibt auch Experten, die sagen, ist jetzt ganz klar, das wird jetzt erstmal ordentlich den Bach runtergehen oder wir werden vielleicht ganz unseren Status verlieren, den wir so bisher gewohnt sind. Das muss nicht zwingend kommen, sagen Sie.
Es muss nicht zwingend kommen, aber es muss gehandelt werden, ganz eindeutig durch die Politik. Wir haben bei ein paar Feldern wirklich lange geschlafen. Das ist die Infrastruktur, nicht nur die digitale, sondern eben auch die allgemeine. Wir haben nicht mehr in den Kapitalstock, wie man sagt, investiert. Das ist schlecht für den Standort Deutschland. Und Bildung ist ein großes Thema. Wir brauchen dringend mehr Ausbildung und wir brauchen, das ist vollkommen klar, wir brauchen gezielte Einwanderung. Und leider Gottes ist das Thema eben immer so emotionalisiert worden, immer wieder auch in Wahlkämpfen, nicht? Die Angst vor dem Fremden, die Flüchtlingskrise 2015. Das ist sicherlich auch nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass man sehr gezielt um Einwanderer buhlt. Ich habe mal so ganz salopp in einer Kolumne geschrieben, warum werben wir nicht Chinesen an? Vielleicht gibt es ja welche, die doch in einer pluralistischen Demokratie leben wollen. Die haben die Bauingenieure, die uns fehlen. Denn es mangelt nicht mehr am Geld. Da sind Milliardentöpfe beim Staat, Gelder, die nicht ausgegeben werden, weil die Planungsingenieure fehlen, um das durchzusetzen. Und dann haben wir den nächsten Punkt, das sind unsere Gerichtsverfahren. Also erstmal müssten auch der ganze Justizapparat besser ausgestattet werden, dass man innerhalb der gesetzlichen Fristen Dinge entscheiden kann und es nicht noch viel länger dauert, weil es an Juristen fehlt, weil da noch mit Faxgeräten gearbeitet wird. Und wir sehen ja, in der Not kann man plötzlich LNG-Terminals bauen innerhalb von ein paar Monaten, wo es normalerweise mit allen Instanzen 20 Jahre dauert, um irgendwo eine ICE-Strecke hinzulegen. Und die Chinesen machen sowas eben auch in einem halben Jahr. Also da muss sich viel ändern. Dann haben wir gute Chancen. Wir haben großes Potenzial in diesem Land. Wir haben tolle Unternehmen. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, glaube ich, werden wir an Wohlstand eher verlieren.
Nicht gehandelt wurde auch eine ganze Zeit lang hinsichtlich der Inflation oder noch lange beschwichtigt. Naja, das wird gar nicht so und jetzt rechnen wir mal Energie raus und rechnen wir mal Sprit raus und so weiter. Dann sieht es ja gar nicht so schlimm aus. Irgendwann ist es dann, naja, gut 10%. IFO sagt, ja, im Frühjahr 11%. Was meinen Sie, wie das weitergeht?
Nun bin ich ja derjenige, der die Inflation schon angesagt hat in diesem Land, als sie noch bei 2,3% war. Das wissen Sie. Und ich bin auch jemand, der glaubt, dass wir in den nächsten Jahren höhere Inflationsraten haben werden als in den zurückliegenden, wenn Sie so wollen, 40 Jahren. Da haben wir ja ungefähr immer so dieses 2% Notenbankziel gehabt. Ich glaube, das wird es nicht mehr sein. Ich glaube, wir werden eher um die 4% liegen. Verantwortlich dafür wird sein die Deglobalisierung. Ja, Corona hat uns gezeigt, wie abhängig wir von China sind. Russland hat uns gezeigt, wie unangenehm es sein kann, von autokratischen Staaten abhängig zu sein. Das heißt, wir holen Produktion zurück. Warum haben wir es in Billiglohnländer verlagert? Weil es da billiger ist. Wenn wir es zurückholen, wird es teurer. Dekarbonisierung, auch das wird seinen Preis kosten, ja, die Welt zu dekarbonisieren, also weg von fossilen Brennstoffen. Und dann haben wir das Thema Demografie. Das ist der Fachkräftemangel auf der einen Seite, aber auch weltweit lässt die Anzahl der Menschen, wenn man Afrika ausklammert, und das wird nicht die verlängerte Werkbank der Welt von morgen, lässt die Anzahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter in Zukunft nach. Das gab es noch nie. Das heißt, wir werden höhere Inflationsraten haben, aber es wird nicht bei diesen 10 oder 11% bleiben. Die Inflation wird runterkommen. Ich kann das zögerliche Handeln der EZB durchaus nachvollziehen und halte das auch nicht für falsch. Man kann nicht eine Inflation, die im Wesentlichen ausgelöst ist durch eine Energiepreiskrise, die eben Folge dieses Krieges und dieser Sanktionen ist, mit Geldpolitik bekämpfen. Was wollen Sie denn machen? Wollen Sie die Wirtschaft so stark unterdrücken in seiner Leistung, dass die verringert zur Verfügung stehende Energie dann ausreicht, ohne dass die Preise steigen? Dann können Sie als Geldpolitiker am Ende sagen, Operation gelungen. Aber dann heißt es Patient tot, denn dann haben Sie am Ende zwar vielleicht 2% Inflation wieder, aber 10% Arbeitslosigkeit. Und hier in Hamburg, in dieser Stadt, hat Helmut Schmidt ja mal den Satz gesagt, besser 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Das ist nicht ganz ungefährlich, weil Inflation auch mehr werden kann. Aber die Notenbanken müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht überziehen. Denn bis Geldpolitik tatsächlich wirkt, also Zinserhöhungen oder auch Zinssenkungen, vergeht immer eine gewisse Zeit. Und man muss jetzt auch mal den Zinsen quasi die Möglichkeit geben, ihre Wirkung zu entfalten.
Wie wirkt sich das denn jetzt auf die Börse aus? Also bei den Tech-Werten hat man schon mal gesehen, dass das galt ja auch mal als sichere Bank, ist im Moment nicht so, ne?
Da muss man unterscheiden zwischen zwei Punkten. Ich habe auf der einen Seite das operative Geschäft und das läuft immer noch bombig. Ja, da waren jetzt die Erwartungen sehr, sehr hoch bei Alphabet, bei Amazon. Ich meine, soll ich mich wundern bei der Inflation? Auch die USA liegen ja bei immer noch 8%, dass die Bürger ein bisschen vorsichtiger werden und sagen, Apple hat ja auch ein bisschen enttäuscht, was die Prognosen fürs iPhone 14 betrifft, dass das iPhone 12 vielleicht doch noch ein bisschen länger genutzt wird oder das 13er, dann wird das nicht über Amazon gekauft. Warum? Weil ich eben mehr für Lebensmittel ausgeben muss. Mhm. Oder wenn man in einer großen Firma gearbeitet hat, der weiß genau, wenn eine Wirtschaftskrise quasi bevorsteht oder man Angst davor hat, das Erste, was man macht, ist das Mediabudget zu kürzen, also das, was sie für Werbung ausgeben. Und darunter leidet natürlich Alphabet und Meta im Besonderen, weil dann die Werbebudgets gestrichen werden. Aber das sind ja alles Luxusprobleme. Die machen immer noch Milliardengewinne. Wir sind ja weit von irgendwelchen Existenzproblemen entfernt oder gar, dass diese Unternehmen Verluste machen. Das, was sie trifft, sind diese erhöhten Zinsen nur aus einem einzigen Grund. Wir bezahlen bei diesen Technologieunternehmen eben auch sehr stark, wenn wir die Aktie heute kaufen, die Erträge der Zukunft. Mhm. Und die muss man aber, wenn man das berechnen will, abzinsen. Und wenn die Zinsen steigen, dann steigt dieser Abzinsfaktor. Das heißt, der innere Wert, den Sie berechnen für ein Unternehmen, also nicht der Preis an der Börse, sondern wenn Sie als Value-Investor, wie wir das machen, einen inneren Wert errechnen, dann sinkt der automatisch, wenn die Zinsen steigen, ohne dass Ihre Gewinnprognose für das Unternehmen verändert werden muss. Das lastet auf den Technologiewerten. Ich glaube aber, dass wir den Zinspeak bei den Leitzinsen Anfang des Jahres sehen, auch am langen Ende, also bei den Anleihen, den Zinspeak dann sehen dürften und dass dann der größte Druck von den Technologieunternehmen weg ist. Denn fundamental betrachtet, ganz ernsthaft, sind sie für mich immer noch die stärksten Unternehmen. Die haben keine hohe Energierechnung, die haben fast alle Cash auf der Bilanz, das heißt kein Problem mit Verschuldung, die sie zu höheren Zinsen refinanzieren müssten. Die sind geografisch relativ weit weg von dem Konflikt, weil sie in den USA sitzen und weil sie ohnehin im virtuellen Raum ihr Geschäft machen.
Sehen Sie dann Chancen bei den bisher stockenden Investitionen, die wir ja hatten, also was sich jetzt über Jahre auch angestaut hat, dass es bald auch bei anderen, bei Industrien wieder richtig losgeht?
Ja, da kommen wir wieder zurück auf das Thema Infrastruktur. Ja, genau. Hier muss die Politik handeln. Soweit ich das gehört habe von Leuten, die ein bisschen näher dran sind, in Ludwigshafen, BASF investiert quasi nicht mehr in Deutschland, nur noch in China, nur noch in den USA. Wir müssen als Investitionsstandort wieder attraktiver werden. Und Deutschland allein ist auch zu klein. Es braucht dringend eine europäische Initiative. Da muss ich auch sagen, ist Deutschland wieder mit diesem Alleingang, mit diesen 200 Milliarden Hilfen jetzt als Krisenpaket für diejenigen, die unter der Energiekrise besonders leiden, ohne die Europäer losgegangen, die sagen, Deutschland kann sich so günstig verschulden, die können das machen, wir können das nicht machen. Deutschland handelt da nicht besonders geschickt, denn der Hauptexportmarkt für uns ist immer noch die EU, ist immer noch die Eurozone und wir sollten dringend versuchen, mit der deutsch-französischen Achse unter Einbindung von Italien, was natürlich jetzt auch ein bisschen schwieriger geworden ist durch die neue Regierung. Aber da versuchen wirklich europäisch größer zu denken, um den großen Chinesen und immer noch dem großen Markt USA was entgegensetzen zu können.
Okay, vielen Dank, Stefan Risse. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.